lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Buch des Propheten Micha. Das findet sich gegen Ende des Alten Testaments. So lade ich euch ein, mit mir aufzuschlagen zum Buch des Propheten Micha, Kapitel 7. Micha, Kapitel 7, Verse 18 und 19. Dies sind die Worte des lebendigen Gottes. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten, und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Amen. Amen. Lasst uns beten. O Herr, unser Gott, wer ist wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Wir bitten dich, lass uns dich erkennen heute. Lass uns erkennen, wie du bist, und hilf uns, dass dieser kleine Abschnitt aus deinem Wort große Auswirkungen hat auf unser Leben. Das bitten wir dich um Jesu Willen, unseres Herrn. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Wenn wir heute taufen, dann siehst du, wie Menschen in weißen Gewändern ins Wasser gehen und dort untergetaucht werden. Und das allein ist schon relativ spannend, denn das sieht man nicht alle Tage. Aber ich hoffe, dass du in Wirklichkeit noch viel mehr siehst als Menschen, die im Wasser untergetaucht werden. Ich hoffe von Herzen, dass du Gott in all dem erkennst. Du hast hier und jetzt, heute Abend, die Möglichkeit, etwas ganz Besonderes zu erleben. Du kannst Gott erkennen. Denn in der Taufe zeigt sich dir Gott. Er zeigt sich dir, wie er ist. Wir taufen nämlich in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was wir tun, geschieht nicht in unserem Namen. Es geht auch nicht darum, uns irgendwie selber darzustellen. Es ist etwas, was in Gottes Namen geschieht. Es ist sein Werk. Die Taufe zeigt dir, wie Gott ist. In der Taufe erkennst du Gottes Wesen, seinen Charakter. Kennst du diesen Gott denn schon? Kennst du ihn? Oder ist er für dich wie ein Fremder, wie ein Unbekannter? Du kannst jetzt sein Wort hören. Und du kannst die Taufe sehen und dadurch erkennen, wie er ist. Und ich hoffe, dass es dir zu Herzen geht. Gerade eben habe ich zwei Verse aus dem Buch des Propheten Micha vorgelesen. Und dieses Buch ist etwa 2700 Jahre alt. Und es berichtet uns viel von Gott und seinen großen Taten. Und dann am Ende dieses Buches, nachdem viel über Gott gesagt wurde, wird die Frage gestellt, Vers 18, wer ist ein Gott wie du? Diese Frage bildet den Höhepunkt, den krönenden Abschluss dieses gesamten Buches. Und ja, schon der Name Micha, der Name des Propheten, bedeutet übersetzt, wer ist wie Jahwe? Wer ist wie der Herr? Das führt mich zu meinem ersten Punkt, den ich heute Abend machen möchte. Wie ist Gott denn? Wie ist Gott? Nun, zunächst einmal können wir sagen, Gott kann man mit niemandem vergleichen. Noch einmal Vers 18. Wer ist ein Gott wie du? Ihr Lieben, das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist klar. Wer ist ein Gott wie du? Es gibt keinen. Niemand ist wie Jahwe. Niemand ist so wie der Gott, unser Herr. Er ist unvergleichlich, unerreichbar. Er ist einzigartig, der Einzige seiner Art. Ohnegleichen, einmalig, unübertrefflich. Nichts und niemand ist wie der Herr. Keiner ist ihm gleich. Er ist unendlich, weit überhaben, über alles und jeden. Wer ist wie Gott, unser Herr? Niemand. Da ist keiner. Weißt du, wenn du Gott wirklich kennenlernst, ist das Erste, was du bekennen musst. Herr, niemand ist wie du. Du bist unvergleichlich wunderbar. Wenn du Gott wirklich gekannt hast, kennengelernt hast, dann dann musst du bekennen, niemand ist wie der Herr. Kennst du diesen Gott? Kennst du diesen Herrn, über den du nur staunen kannst, anbetend niederfallen kannst, um ihm die Ehre zu geben, weil er so unvergleichlich wunderbar ist? Hier werden nun einige Eigenschaften von Gott aufgezählt, die ihn einmalig und einzigartig und unvergleichlich machen. Ich lese noch einmal Vers 18 und 19. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils? Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Bevor du wirklich verstehen kannst, wie Gott ist, musst du zunächst einmal erkennen, wie du bist. Wie du und wie ich, wie wir sind, wie wir alle sind. In diesen beiden Versen kommen drei Begriffe vor, die dich und mich beschreiben. Ist dir das aufgefallen? Hier ist die Rede von Schuld, hier ist die Rede von Vergehen, hier ist die Rede von Sünde. Die Bibel sagt, dass wir alle schuldig sind. Und zwar jeder von uns, ausgenommen. Keiner ist ausgenommen. Von der ersten Reihe bis zur letzten. Wir sind alle schuldig. Hier ist die Rede von Schuld. Man könnte dieses hebräische Wort auch übersetzen mit Abweichung oder Verdrehung. Mit anderen Worten, wir haben alle den geraden Weg verlassen. Und wir haben krumme, verkehrte Dinge getan. Dinge, durch die wir uns schuldig gemacht haben. Der Weg weg von Gott. Ein Leben zu führen, wie wir es wollen. Und Gott zu vergessen. Der unser Leben geschaffen hat, der uns Gebote gegeben hat und der uns richten wird nach unserem Tod. Und wir alle, jeder einzelne von uns hat Dinge getan, die Gott hasst und die er verabscheut. Und darum ist das zweite Wort hier Vergehungen. Das ist ein anderes Wort, oder man könnte ein anderes Wort wählen, nämlich Verbrechen. Das heißt, Gott hat Gesetze gegeben und diese Gesetze wurden gebrochen. Gott hat uns seine heiligen 10 Gebote gegeben, 2 Tafeln. Wir können sagen, zusammenfassend, die erste Tafel sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Du sollst ihn anbeten und ihn verehren und dein Leben führen zu seiner Ehre. Die zweite Tafel ist zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten, deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du sollst ihm nichts Böses tun. Und wir alle haben diese 2 Tafeln gebrochen. Wir alle haben Gott nicht so geehrt, wie wir sollten und unseren Mitmenschen nicht so geliebt, wie wir es hätten tun sollen. Und darum ist das dritte Wort, das hier benutzt wird, Sünde. Man könnte es auch übersetzen mit Ziel verfehlen. Wir sind völlig an dem vorbeigegangen, was Gott sich vorstellt. Und das bedeutet auch, wir gehen völlig vorbei am ewigen Leben. Wir gehen in den ewigen Tod, in die ewige Verlorenheit. Das ist, was wir sind. Und zwar jeder von uns. Wir sind schuldig, wir haben Verbrechen, wir haben Verfehlungen, wir sind Sünder. Und ich weiß, das hören wir nicht gerne, aber die Schrift sagt, keiner von uns ist ohne Sünde, auch nicht einer. Und wer von euch sagt, der hätte keine Sünde, sagt die Bibel, der betrügt sich selbst. Der macht sich selbst etwas vor, der lügt sich selbst an, denn er geht nicht ehrlich mit sich selbst um. Erst wenn du wirklich verstanden hast, wer du bist vor Gott, dann und erst dann, wirst du mit Staunen und mit tiefer Dankbarkeit lesen, was hier steht. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Gott vergibt Schuld. Das Wort, das hier für vergeben benutzt wird, das kann man auch übersetzen mit, da kommt jemand und hebt etwas auf und nimmt es weg. Mit anderen Worten, Gott kommt und nimmt die Schuld und trägt sie weg. Deine ganze Sündenlast, die du dir von klein auf an angesammelt hast, dieser Ballast und all diese Last, die du getragen hast, all die Last, die schwer genug ist, um dich in die ewige Verlorenheit, in den ewigen Abgrund herunterzuziehen. Du hast einen Berg von Schuld und jetzt kommt Gott und nimmt dir diese Last ab und trägt sie weg, sodass du sie nicht länger zu tragen hast. Was meinst du wohl, was das für ein Gefühl ist? Wenn dir diese schwere Last plötzlich genommen wird, wenn du erlebst, dass dir vergeben wird. Oh, so viele können das in unserer Mitte bezeugen. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich gottlos war, weit, weit weg von Gott, Christus nicht kannte, die Heilige Schrift nicht kannte und ein Leben geführt habe in tiefster Sünde und Gottlosigkeit. Und dann habe ich von Christus gehört, von dem, was er getan hat am Kreuz für Sünder. Und ich habe seinen Ruf gehört, dass ich kommen soll zu ihm. Und ich habe erlebt, wie er mir in einer Nacht, als ich zu ihm gebetet habe, diese Last, die Tonnen gewogen haben. einfach genommen hat und ich Frieden hatte. Trägst du heute Abend noch diese Sündenlast, weil du krumme Wege gegangen bist und verkehrte Dinge getan hast? Hat Gott dir deine Sündenlast schon abgenommen? Hast du Vergebung deiner Sünden? Nun, Gott kann dir deine Sündenlast nehmen. Er kann sie wegnehmen. Vers 18, wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehungen verzeiht? Was tut Gott mit Vergehen? Das heißt, er verzeiht sie wörtlich. Er geht an Verbrechen vorüber. Das heißt, er beachtet sie nicht. Er behandelt dich wie jemand, der vollkommen unschuldig ist. Er verschont dich. Er straft dich nicht und geht einfach an deinem Verbrechen vorbei. Vers 18. Nicht für immer behält er seinen Zorn. Hier sehen wir, dass Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Dass Gott ein Gott ist, der Sünde nicht duldet, sondern Sünde straft. Er ist ein zorniger Gott. Hier ist die Rede von Gottes Zorn. Das wird nicht mehr gepredigt in den Kirchen, aber es steht in der Heiligen Schrift immer und immer wieder. Gott ist ein gerechter Gott und er ist zornig über alle Sünde. Er hasst Sünde zutiefst. Und darum gleich, wenn wir das Buch Micha aufschlagen in Kapitel 1, da ist gleich die Rede von Gottes Zorn, da heißt es, hört, all ihr Völker, merkt auf, Erde und alles, was sie füllt. Und der Herr, Herr, sei zum Zeugen gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Denn siehe, der Herr geht aus seiner Stätte. Er steigt herab und schreitet auf den Höhen der Erde. Und die Berge zerschmelzen unter ihm. Und die Täler spalten sich, wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhang. Wegen des Verbrechens Jakobs geschieht das alles, wegen der Sünde des Hauses Israels. Hier sehen wir, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist, dass sein Zorn brennt und wenn er kommt zum Gericht, dann muss alles vergehen wie Wachs im Feuer. Hier nun aber lesen wir in unserem Text, nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Gott ist zornig, zu Recht zornig, aber er hält nicht für immer an seinem Zorn fest. Das heißt, er selbst besänftigt seinen Zorn. Warum? Hier heißt es, weil er Gefallen an Gnade hat. Hast du das gehört? Unser Gott hat Freude an Gnade. Es gefällt ihm, gnädig zu sein. Niemals ist Gott freudiger als dann, wenn er Gnade schenken kann. Das ist sein inneres Wesen, sein Charakter. Ja, er straft und er muss es, aber er hat keine Freude daran zu strafen und die Gottlosen zu vernichten. So heißt es in Hesekiel Kapitel 18, da spricht der Herr, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod der Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinem Weg umkehrt und lebt? Der Herr freut sich nicht darüber, in seinem Zorn die Gottlosen zu strafen. Er hat Gefallen daran, Gnade zu schenken. Und wenn wir das an einer Stelle so schön sehen, dann in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Dieser junge Mann, der von seinem Vater weglief und auf falschen Wegen ging und in tiefe Sünde fiel und völlig zugrunde ging und dann wieder an seinen Vater denkt und zurückkehrt. Was passiert denn da? Was sagt der Vater, als er seinen Sohn sieht? Sagt er, was bildest du dir eigentlich ein, wieder unter meine Augen zu treten? Sagt er, dir sollte ich vergeben? Hast du vergessen, was du getan hast? Was heißt es da in Lukas Kapitel 15? Und der Sohn machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er noch ferne war, sah ihn sein Vater. Und der Vater wurde innerlich bewegt. Und er lief hin, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und dann heißt es, lasst uns fröhlich sein, lasst uns feiern. Jesus hat dieses Gleichnis gesprochen, um dir zu zeigen, wie Gott der Vater ist. Verstehst du? Gott läuft dem Sünder entgegen, um ihn vergeben zu können. Er liebt es, seinen Zorn nicht zeigen zu müssen. Er liebt es, seine Gnade zu zeigen. Er liebt es, Menschen zu retten. Und durch die Jahrtausende hindurch liebt er es, die kaputtesten, elendsten, sündigsten Menschen zu erlösen, die du dir vorstellen kannst, Sünder wie mich. Und er liebt es. Und er tut es seit Jahrtausenden und er hat auch die Macht, es heute zu tun, in unserer Mitte. Er liebt es, gnädig zu sein. Er hat Gefallen daran, zu vergeben und Erbarmung zu schenken. Sag mir, kennst du diesen Gott? Kennst du diesen Gott? Es heißt hier Vers 19, er wird sich wieder über uns erbarmen. Gott erbarmt sich über uns. Das Wort, das hier benutzt wird für erbarmen, meint im Hebräischen so viel wie eine zärtliche Zuwendung. Das ist eigentlich das Wort, das beschreibt, wenn eine Mutter Liebe zeigt, Mutterliebe. Wie eine Mutter das Kind liebevoll in die Arme schließt. Dieses Wort meint diese liebevolle, fürsorgliche, helfende Zuwendung, herzliche Zuneigung. Welch eine Liebe! Wer ist ein Gott wie der Herr? Was für ein gnädiger und barmherziger Gott! Ich glaube, wir haben nicht ansatzweise verstanden, wie groß die Gnade unseres Herrn ist. Während du Schwierigkeiten damit hast, anderen Menschen zu vergeben, die dir Böses getan haben, und mit dir kämpfen musst und nur ungern vergibst, hat der Herr Gefallen daran, Gnade zu zeigen und zu vergeben. Er ist schnell darin. Wenn sich nur einer von euch demütigt und Vergebung bittet, er kommt und er vergibt. Wer ist ein Gott wie du? Wir haben nun gesehen, wie unfassbar gnädig der Herr ist. Aber lass uns nun fragen, wie ist das überhaupt möglich? Also wenn er doch der heilige und gerechte und zornige Gott ist, der brennt voller Zorn über alle Sünde. Warum kann er einfach so vergeben? Warum kann er an unseren Sünden vorbeigehen? Warum kann er uns unsere Sünden einfach wegnehmen? Das ist mein zweiter Punkt. Wie Gott vergeben kann. Vers 19. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Hier wird gesagt, dass Gott unsere Schuld niedertreten wird. Ihr Lieben, das ist die Sprache des Kampfes, des Krieges. Das heißt, Gott hat unsere Schuld wie einen Feind besiegt. Gott hat die Sünde besiegt. Das heißt, er hat gekämpft, er hat überwunden, er hat triumphiert, wie ein Herrscher seinen Feind unterwirft. Er hat den Berg der Schuld erklommen, bezwungen, unter seine Füße gebracht. Gott musste kämpfen, damit es möglich ist, dir deine Sünden zu vergeben. Der Prophet Micha prophezeite in Kapitel 5 dieses Buches, dass dieser Held kommen wird, dieser Kämpfer, dieser Herrscher. Da heißt es in Micha Kapitel 5, Vers 1, und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorkommen, der Herrscher über Israel sein wird, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Hier wird nichts anderes gesagt, als dass Gott selbst der ewige Mensch werden wird, dass der, dessen Ursprünge von Ewigkeit her sind, geboren wird in Bethlehem. Jesus Christus, der König aller Könige, der Herrscher, der Sieger, der Bezwinger der Sünde. Er ist gekommen. Zur Zeit des Propheten Micha lebte auch ein anderer Prophet, der prophezeite. Jesaja, Zeitgenosse von Micha. Und er empfängt noch weitere Offenbarung, wie denn jetzt dieser Held, dieser Herrscher die Sünde bezwingen wird. Jesaja Kapitel 53. Hier ist die Rede von diesem Held. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unsere Schuld. Und dann Vers 10. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen und leiden zu lassen. Verstehst du? So. Wie hat denn jetzt Gott unsere Schuld bezwungen? In Jesus kommt Gott als Mensch auf diese Welt, um was zu tun? Um deine Sündenlast auf sich zu nehmen. Er trägt diese Last. Er trägt die Last aller Gläubigen, aller Sünden, aller Gläubigen zu aller Zeit auf seinen Rücken. Er trägt ihn hoch auf den Berg Golgatha bis an das Kreuz. Und all der gerechte Zorn Gottes entlädt sich über ihn. All die gerechte Strafe für all die Sünden kommt in einem Moment auf diesen Sohn Gottes. Er wird zerschlagen unter dem gerechten und heiligen, brennenden Zorn des allmächtigen Gottes. So hat der Herr gekämpft. So hat der Herr den Sündenberg unter seine Füße getreten, indem er rief auf Golgatha, es ist vollbracht. Er hat gesiegt. Er ist der Triumphator. Er hat triumphiert. Nur er kann Sünde abnehmen. Nur er hat Sünde ans Kreuz gebracht. Nur er hat die Sünde unter seine Füße getreten. Zu diesem Christus, zu diesem Sündenbesieger musst du kommen und dich zu ihm wenden. Er ist der Einzige, der Sünde besiegt hat. Und was ist das Ergebnis davon, dass er über diesen Sündenberg gesiegt hat? Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Hast du gehört? Alle Sünden. Alle. Du hast richtig gehört. Alle Sünden. Die schlimmsten Dinge, die du gedacht hast, die du gesagt hast, die du getan hast. Dinge, die du dir selbst nicht vergeben kannst. Die dich fertig machen, wenn du nur daran denkst, was du getan hast. Alle Sünden nimmt er und er wirft sie in die Tiefen des Meeres. Hast du gehört? Er versenkt sie. Das heißt, sie werden nie wieder auftauchen. Tiefen des Meeres meint der Ort, den niemand betreten kann, den niemand aufsuchen kann, wo niemand tauchen kann, um die Sünden wieder hochzuholen. Deine Sünden sind auf ewig vergessen. Sie werden nie wieder gesehen, nie wieder gefunden, für immer und ewig. Deiner Schuld wird nie wieder gedacht. Er nahm die Last, er nahm sie auf sich, er bezahlte den Preis dafür und er warf sie ins tiefe Meer. Das heißt, er hat sie beseitigt für immer und ewig. Wenn du das verstehst, ja, wenn du das nicht nur theoretisch verstehst, sondern begreifst, dass das auch dir gelten kann, dann wirst du ausrufen wie Micha. Wer ist ein Gott wie du? Wer ist ein Gott wie du? Denn da ist niemand, der für Schuld bezahlt. Da ist niemand, der kommt und deine Sünden auf sich nimmt und dafür sein Leben opfert. Nenn mir jemanden. Uns ist kein anderer Name gegeben unter den Himmeln, den wir gerettet werden sollen, als alleine der Name Jesu Christi. Allein Jesus, allein er rettet. Niemand ist wie der Herr. Niemand ist wie unser Held, Jesus Christus, der Sündenbesieger. Aber nun, lasst mich drittens fragen, wem gilt das denn jetzt eigentlich? Wem verzeiht denn Gott seine Schuld? Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils? Wem vergibt Gott seine Schuld? Den Rest seines Erbteils. Was heißt das? Nun, ich kann dir so viel sagen. Diese Bezeichnung drückt gewaltige, unaussprechlich große Gnade aus. Denn sein Volk Israel wurde seit jeher immer und immer wieder untreu und brach Gottes Gebote. Und Gott wurde zornig und löschte sie mehrfach, beinahe aus, wegen all ihren Sünden. Denn Gott ist ein heiliger und gerechtiger und zu Recht zorniger Gott. Aber er hat auch Gefallen an Gnade. Das heißt, obwohl er Israel hätte auslöschen müssen, hat er sich durch alle Zeiten hindurch immer einen Überrest bewahrt. Menschen, über die er sich erbarmt. Was sind das für Menschen? Wir lesen in Jesaja Kapitel 10, der Zeitgenosse von Micha. Da heißt es, ein Rest wird umkehren, ein Rest Jakobs zu dem starken Gott. Der Überrest, den Gott übrig lassen wird, sind solche, die Buße tun, die umkehren, die wahren Gläubigen. Für sie gilt diese Vergebung. Aber lass mich das in aller Deutlichkeit sagen. Barmherzigkeit und Gnade empfangen sie nicht einfach, weil sie Buße getan haben, weil sie irgendwie gute Werke geleistet hätten, sondern hinter diesem Überrest Israels steht eines. die freundliche Gnade des Herrn. Er hat sie in seiner Gnade bewahrt, dass sie ewig sein sollen. Paulus schreibt das in Römer Kapitel 11. Er sagt, so ist auch nun in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, hör genau zu, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Und in Römer Kapitel 9 sagt er, denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht mehr an dem Wollenden, auch nicht an den Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Wer ist dieser Überrest? Es sind solche Menschen, die Buße tun, die sich von ihrer Gottlosigkeit abwenden und sich dem lebendigen Gott zuwenden, um ihm zu dienen, um ihm zu gehorchen. Aber hinter all dem steht nichts als die Gnade Gottes und sein Erbarmen. Fragst du dich, ob Gott auch dir deine Sünden vergeben kann? Was sagt der Apostel Paulus? Er sagt in Römer 10, hör mal einmal genau hin. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Grieche steht stellvertretend für alle Nationen. Denn er ist der Herr über alle und er ist reich, das heißt reich an Gnade für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Hast du das gehört? Jeder. Das bedeutet auch du. Wenn du dich heute abwendest von deiner Gottlosigkeit, von deinen Sünden, und wenn du dich den Herrn zuwendest, um seinen Namen anzurufen, ihn um Vergebung bittest, dann wird er dir deine Sünden vergeben, deine Sündenlast auf sich nehmen und in die Tiefen des Meeres werfen. Ich frage dich darum, kehrst du um? Kehrst du um von deinen Sünden? Kommst du zu diesem Christus? Wendest du dich ihm zu? Und rufst du seinen Namen an im Gebet? Tust du das? Denn hier und heute ist Gnade da. Gnade und Vergebung. Sie ist da. Wenn du doch nur den Namen des Herrn anrufst. Vielleicht sagst du schön und gut, ich brauche das nicht. Mich interessiert das nicht. Ich brauche niemanden, der am Kreuz für mich stirbt. Habe ich dich richtig verstanden? Du sagst mir also, du brauchst keinen Retter, du brauchst niemanden, der dir deine Sünden vergibt, niemanden, der dir Gnade schenkt. Bist du dir eigentlich im Klaren, was du dort sagst? Du entscheidest dich also gegen die Vergebung, gegen die Gnade des Herrn und entscheidest dich bewusst für was? Was bleibt denn übrig? Nichts als der Zorn Gottes. Haben wir nicht gelesen heute in 2. Thessalonicher Kapitel 1, was passieren wird, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt? Er wird kommen aus dem Himmel mit seinen Engeln in Macht und mit flammendem Feuer. Und dabei übt er Vergeltung, das heißt Rache für all die Bosheiten, an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium, das heißt dieser frohen Botschaft von Gottes Gnade, unseren Herrn Jesus nicht gehorchten. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Sei kein Narr. Hier ist die Gnade des Herrn. Sei kein Narr, sondern ruf den Namen des Herrn an und finde Vergebung deiner Schuld. Er vermag auch alle deine Sünden zu vergeben, denn er hat Gefallen an Gnade. Er freut sich darüber, wenn er dir vergibt und dich annimmt. Möge es so sein. Und nun lasst mich viertens und abschließend fragen, was hat das jetzt alles mit der Taufe zu tun? Bei den Juden gibt es einen Brauch. Dieser Brauch heißt Taschlich, was so viel wie werfen bedeutet im Hebräischen. Beim Neujahrsfest, das heißt, wenn ein Jahr rum ist, dann gehen die Juden an ein Gewässer, an einen Fluss oder See und dann schütteln sie ihre Kleider aus und werfen alle Krümel und Flusen und was sie alles in ihren Taschen finden, ins Wasser. Und dabei beten sie dann dreimal diese Worte aus Micha Kapitel 7, Vers 19. Du wirst alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Sie bitten Gott dabei um Vergebung für die Sünden im vergangenen Jahr. Die Symbolik ist verständlich. Jesus Christus aber, der Herr, hat seinen Nachfolgern Folgendes geboten. Nicht Krümel und nicht Flusen sollen ins Wasser geworfen werden. Nein, Christus hat angeordnet, dass Menschen, die Vergebung bei Christus suchen, selbst ins Wasser gehen sollen. Denn wisst ihr, an uns sind nicht einfach ein paar Flusen, ein paar Punkte an uns, die sündig wären. Paulus sagt zu Recht, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Wir selber müssen ins Wasser. Wir müssen völlig untergetaucht werden. Taufen bedeutet nichts anderes wörtlich als untertauchen. Als Zeichen dafür, dass du ganz abgewaschen wirst von all deinen Sünden. Es ist eine symbolische Handlung, die bedeutet, Gott wäscht alle deine Sünden ab und er wirft sie in die Tiefen des Meeres. Dass Jesus Christus deine Sündenlast getragen hat. Dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist als Sieger über die Sünde. Und Taufe bedeutet, das, was Jesus getan hat, das gilt auch mir. Er hat auch meine Sünde besiegt. Das heißt, mein altes Leben in der Sünde stirbt, es wird begraben, es wird abgetan. Und nun stehe ich auf zu einem neuen Leben, mit Vergebung, mit einem reinen Gewissen. Nun diene und gehorche ich Jesus, so dass auch ich sein Erbteil bin. Darum habe ich am Anfang dieser Predigt gesagt, dass du in der Taufe sehen kannst, wie Gott ist. Du siehst hier in der Taufe, welch großes Gefallen er daran hat, auch heute noch Menschen zu vergeben. Und zwar alle Sünde zu vergeben. Wer ist ein Gott wie du? Ihr lieben Täuflinge, ihr erfahrt das heute am eigenen Leib. Gott vergibt euch. Er vergibt euch alle Sünden. Ihr werdet vollkommen rein sein vor seinem Angesicht, denn er hat eure Sünden getragen und er wirft eure Sünden in die Tiefen des Meeres. Solltet ihr nicht, wenn ihr nun getauft werdet, erfüllt sein mit der größten Freude und Dankbarkeit, mit Anbetung für euren Herrn, solltet ihr nicht von ganzem Herzen beten, wer ist ein Gott wie du, wenn der Herr solche Gnade an euch erweist. Und diejenigen von euch, die noch nicht gläubig sind und die noch nicht getauft sind. So bitte ich dich an Christi Stadt, lass dich versöhnen mit Gott. Nimm es zu Herzen, was du siehst, was dir gezeigt wird, auf das auch du kommst und Vergebung deiner Schuld empfängst. Und all jene von euch, geliebte Gemeinde, die ihr gläubig seid, preist den Herrn von ganzem Herzen, betet ihn an, denn er ist unendlich gnädig. Und hast du nicht auch diese Gnade empfangen? Gedenke, was der Herr Großes an dir getan hat. Und so schließe ich mit Worten aus dem Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen von dem Abend ist, so fern lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Wer ist wie der Herr? Gepriesen sei sein heiliger Name. Amen.